Als sie in der Kirche des Dominikaner ankamen, ließ sich die Orgel schon mit musikalischer Pracht hören, und eine unermessliche Menschenmenge wogte darin. Das Gedränge erstreckte sich bis weit vor den Portalen auf den Vorplatz der Kirche hinaus, und an den Wänden hoch in den Rahmen der Gemälde hingen Knaben und hielten mit erwartungsvollen Blicken ihre Mützen in der Hand. Von allen Kronleuchtern strahlte es herab, die Pfeiler warfen bei der einbrechenden Dämmerung geheimnisvolle Schatten. Die große, von gefärbtem Glas gearbeitete Rose in der Kirche, äußerst im Hintergrunde, glühte wie die Abendsonne selbst, die sie erleuchtete. Und Stille herrschte, da die Orgel jetzt schwieg in der ganzen Versammlung, als hätte keiner einen Laut in der Brust. Niemals schlug aus einem christlichen Dom eine solche Flamme der Inbrunst gen Himmel, wie heute aus dem Dominikanerdom in Santiago. Und keine menschliche Brust gab wärmere Glut dazu her als Jeronimos und Josephins. Die Feierlichkeiten fingen mit einer Predigt an, die der ältesten Chorherren einer mit dem Festschmuck angetan von der Kanzel hielt. Er begann gleich mit Lob, Preis und Dank, seine zitternden, vom Chorhemde weit umflossenen Hände hoch gen Himmel erhebend, dass noch Menschen seien auf diesem in Trümmer zerfallenen Teile der Welt, fähig zu Gott emporzustammeln. Er schilderte, was auf den Wink des Allmächtigen geschehen war. Das Weltgericht kann nicht entsetzlicher sein. Und als er das gestrige Erdbeben gleichwohl auf einen Riss, den der Dom erhalten hatte, hinzeigend, einen bloßen Vorboten davon nannte, lief ein Schauder über die ganze Versammlung. Hierauf kam er im Flusse priesterlicher Beredsamkeit auf das Sittenverhalten der Stadt. Greuel, wie Sodom und Gomorra sie nicht sahen, strafte er an ihr, und nur der unendlichen Langmut Gottes schrieb er es zu, dass sie noch nicht gänzlich vom Erdboden vertilgt worden sei. Aber wie vom Dolche gleich fuhr es durch die von dieser Predigt schon ganz zerrissenen Herzen unserer beiden Unglücklichen, als der Chorherr bei dieser Gelegenheit umständlich des Frevels erwähnte, der in dem Klostergarten der Karmeliterinnen verübt worden war. Die Schonung, die er bei der Welt gefunden hatte, gottlos nannte und in einer von Verwünschungen erfüllten Seitenwendung die Seele der Täter wörtlich genannt allen Fürsten der Hölle übergab. Donna Constanze rief, indem sie an Jeronimos Armen zuckte, »Don Fernando!« Doch dieser antwortete so nachdrücklich und doch so heimlich, wie sich beides verbinden ließ. »Sie schweigen, Donna, sie rühren auch den Augapfel nicht und tun, als ob sie in eine Ohnmacht versenken, worauf wir die Kirche verlassen.« Doch ehe Donna Constanze diese sinnreich zur Rettung erfundene Maßregel noch ausgeführt hatte, rief schon eine Stimme des Chorherrn predigtlaut unterbrechend aus, »Weichet fern hinweg, ihr Brüder von Santiago! Hier stehen diese gottlosen Menschen!« Und als eine andere Stimme schreckenvoll, indessen sich ein weiter Kreis des Entsetzens um sie bildete, fragte, »Wo? Hier?« versetzte ein Dritter und zog heiliger Ruchlosigkeit voll Josephen bei den Haaren nieder, dass sie mit Don Fernandos Sohne zu Boden getaumelt wäre, wenn dieser sie nicht gehalten hätte. »Seid ihr wahnsinnig!« rief der Jüngling und schlug den Arm um Josephen. »Ich bin Don Fernandos Ometz, Sohn des Kommandanten der Stadt, den ihr alle kennt.« »Don Fernando Ometz«, rief dicht vor ihn hingestellt ein Schuhflicker, der für Josephen gearbeitet hatte und diese wenigstens so genau kannte als ihre kleinen Füße. »Wer ist der Vater zu diesem Kinde?« wandte er sich mit frechem Trotz zur Tochter Asterons. Don Fernando erblaßte bei dieser Frage. Er sah bald den Jeronimo schüchtern an, bald überflog er die Versammlung, ob nicht einer sei, der ihn kenne. Josephe rief von entsetzlichen Verhältnissen gedrängt, »Dies ist nicht mein Kind, Meister Petrillo, wie er glaubt«, indem er sie in unendlicher Angst der Seele auf Don Fernando blickte. »Dieser junge Mann ist Don Fernando Ormez, Sohn des Kommandanten der Stadt, den ihr alle kennt.« Der Schuster fragte, »Wer von euch, ihr Bürger, kennt diesen jungen Mann?« Und mehrere der Umstehenden wiederholten, »Wer kennt den Jeronimo Ruggiera? Der trete vor.« Nun traf es sich, dass in demselben Augenblicke der kleine Juan, durch den Tumult erschreckt, von Josephins Brust weg Don Fernando in die Arme strebte. Hierauf: »Er ist der Vater«, schrie eine Stimme, »und er ist Jeronimo Regera«, eine andere, »und sie sind die gotteslästerlichen Menschen«, eine dritte, »und steinigt sie«, die ganze im Tempel Jesu versammelten Christenheit rief. Drauf jetzt Jeronimo: »Halt, ihr Unmenschlichen! Wenn ihr den Jeronimo Regera sucht, hier ist er! Befreit jenen Mann, welcher unschuldig ist!« Der wütende Haufen, durch die Äußerung Jeronimos verwirrt, stutzte. Mehrere Hände ließen Don Fernando los, und da in demselben Augenblick ein Marineoffizier von bedeutendem Rang herbeigeeilt war, indem er sich durch den Tumult drängte, fragte Don Fernando Ormez: »Was ist euch widerfahren?« So antwortete dieser, nun völlig befreit, mit wahrer heldenmütiger Besonnenheit: »Ja, sehen Sie, Don Alonso, die Mordknechte. Ich wäre verloren gewesen, wenn sich dieser würdige Mann sich nicht die rasende Menge zu beruhigen für Jeronimo Regera ausgegeben hätte. Verhaften Sie ihn, wenn Sie die Güte haben wollen, nebst dieser jungen Dame zu Ihrer beiderseitigen Sicherheit. Und diesen Nichtswürdigen«, indem er Meister Pedrillo ergriff, der den ganzen Aufruhr angezettelt hat. Der Schuster rief: »Don Alonso Ornojera, ich frage euch auf euer Gewissen, ist dieses Mädchen nicht Josefa Asteron?« Da nun Don Alonso, welcher Josephin sehr genau kannte, mit der Antwort zauderte und mehrere Stimmen dadurch von Neuem zur Wut entflammten, riefen: sie ist's, und bringt sie zu Tode!« So setzte Josefa den kleinen Philipp, den Jeronimo bisher getragen hatte, samt dem kleinen Juan auf Don Fernandos Arm und sprach: »Gehen Sie, Don Fernando, retten Sie Ihre beiden Kinder und überlassen Sie uns unserem Schicksal.« Don Fernando nahm die beiden Kinder und sagte, er wolle eher umkommen, als zugeben, dass seiner Gesellschaft etwas zuleide geschehe. Er bot Josephen, nachdem er sich den Degen des Marineoffiziers ausgebeten hatte, den Arm und forderte das hintere Paar auf, ihm zu folgen. Sie kamen auch wirklich, indem man ihnen bei solchen Anstalten mit hinlänglicher Ehrerbietigkeit Platz machte, aus der Kirche heraus und glaubten sich gerettet. Doch kaum waren sie auf den von Menschen gleichfalls erfüllten Vorplatz derselben getreten, als eine Stimme aus dem rasenden Haufen, der sie verfolgt hatte, rief: »Dies ist Jeronimo Regera, ihr Bürger, denn ich bin sein eigener Vater!« und ihn an Donna Constanzens Seite mit einem ungeheuren Keulenschlag zu Boden streckte. »Jesus Maria«, rief Donna Constanze und floh zu ihrem Schwager. Doch Klostermetze erscholl es schon mit einem zweiten Keulenschlage von einer anderen Seite, der sie leblos neben Jeronimo niederwarf. »Ungeheuer«, rief ein Unbekannter, »dies war Donna Constanze Jarez.« »Warum belogen Sie uns?« antwortete der Schuster. »Sucht die Rechte auf und bringt sie um!« Don Fernando, als er Constanzens Leichnam erblickte, glühte vor Zorn. Er zog und schwang das Schwert und hieb, dass er ihn gespalten hätte, den fanatischen Mordknecht, der diese Gräuel veranlasste, wenn derselbe nicht durch eine Wendung dem wütenden Schlag entwichen wäre. Doch da er die Menge, die auf ihn eindrang, nicht überwältigen könnte: »Leben Sie wohl, Don Fernando, mit dem Kinde«, rief Josephe, »und hier mordet mich, ihr blutdürstenden Tiger«, und stürzte sich freiwillig unter sie, um dem Kampf ein Ende zu machen. Meister Pedrillo schlug sie mit der Keule nieder. Darauf, ganz mit ihrem Blute bespritzt: »Schickt ihr den Bastard zur Hölle nach«, rief er und drang mit noch ungesättigter Mordlust von Neuem vor. Don Fernando, dieser göttliche Held, stand jetzt den Rücken an die Kirche gelehnt. In der linken hielt er die Kinder, in der rechten das Schwert. Mit jedem Hieb wetterstrahlte er einen zu Boden. Ein Löwe wehrt sich nicht besser. Sieben Bluthunde lagen tot vor ihm. Der Fürst der satanischen Rotte selbst war verwundet. Doch Meister Pedrillo ruhte nicht eher, als bis er der Kinder eines bei den Beinen von seiner Brust gerissen und, hochher im Kreise geschwungen, an eines Kirchenpfeilers Eck zerschmettert hatte. Hierauf ward es still, und alles entfernte sich. Don Fernando, als er seinen kleinen Juan vor sich liegen sah, mit aus dem Hirne hervorquellendem Mark, hob voll namenlosem Schmerzes seine Augen gen Himmel. Der Marineoffizier fand sich wieder bei ihm ein, suchte ihn zu trösten und versicherte ihn, dass seine Untätigkeit bei diesem Unglück, obschon durch mehrere Umstände gerechtfertigt, ihn reue. Doch Fernando sagte, dass ihm nichts vorzuwerfen sei und bat ihn nur, die Leichname jetzt fortzuschaffen. Man trug sie alle bei der Finsternis der einbrechenden Nacht in Don Alfonsos Wohnung, wohin Don Fernando ihnen, viel über das Antlitz des kleinen Philipp weinend, folgte. Er übernachtete auch bei Don Alonso und säumte lange unter falschen Vorspiegelungen, seine Gemahlin von dem ganzen Umfang des Unglücks zu unterrichten. Einmal, weil sie krank war, und dann, weil er auch nicht wusste, wie sie sein Verhalten bei dieser Begebenheit beurteilen würde. Doch kurze Zeit nachher, durch einen Besuch zufällig von allem, was geschehen war, benachrichtigt, weinte diese treffliche Dame im Stillen ihren mütterlichen Schmerz aus und fiel ihm mit dem Rest einer erglänzenden Träne eines Morgens um den Hals und küsste ihn. Und Fernando und Donna Elvira nahmen hierauf den kleinen Fremdling zum Pflegesohn an. Und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich und wie er beide erworben hatte, so war es ihm fast, als müsste er sich freuen. Soweit, meine Damen und Herren, von Heinrich von Kleist, Das Erdbeben von Chili.